Na, was hat der Nikolaus heute Morgen in deinem Stiefel hinterlassen?
Du, weißt du was? Ich habe gestern Abend richtig ordentlich geputzt. Meine Stiefel blitzen und blinken. Ach. Und da gab es zumindest mal ein bisschen Schokolade. Das reicht bei mir aber auch so. Wie ist es bei dir?
Ich glaube, das ist auch Schokolade. Es sah so ein bisschen aus, als wenn nicht der Nikolaus, sondern eins seiner Rentiere was hinterlassen hat. Aber ich muss mir das nachher nochmal genau angucken.
Okay, naja, also wir gucken gleich real, was die Bundesliga-Akteure nach dem 14. Spieltag in ihren hoffentlich wieder auf Hochglanz polierten Fußballstiefeln gefunden haben.
Wir sorgen uns um die Langeweile in der Bundesliga und wir sprechen über die Farce von Jeddah und stellen Verstappen und Hamilton ihr Reifenzeugnis aus.
Ja, und wir schauen auf den neuen DOSB-Präsidenten Thomas Weikert und sagen euch, was man von ihm so erwarten kann.
Das sind also am heutigen Montag unsere Themen, die Stand jetzt 7.07 Uhr das Zeug zum Tagesgespräch haben. Wir versorgen euch natürlich mit Hintergründen und Meinungen zu diesen Themen. Außerdem Top und Flop, ein Ereignis des heutigen Tages aus der Sportgeschichte. Wir haben wieder einiges dabei.
Guten Morgen also. Am heutigen Montag zu Stand jetzt euer erster Sportpodcast des Tages. Wie immer mit Unterstützung unserer Kollegen vom Sportinformationsdienst SED. Und mit mir, mit Andreas Wurm.
Und mit Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt. Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand. Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Habt ihr auch eure Stiefel gestern Abend rausgestellt, seid heute vom Nikolaus reich beschenkt worden, wie Andreas und ich?
Ja, dann wart ihr wohl ganz besonders artig, so wie wir. Aber wie ist das denn mit den Bundesliga-Akteuren vom Wochenende? Wer hat Geschenke verdient und wer dann doch eher die Rute, Malte?
Also mit Geschenken überhäuft gehört auf jeden Fall Patrick Schick für seinen eben solchen Viererpack. Der war richtig schick beim Kantersieg von Leverkusen gegen Fürth. Es war übrigens sein erster in der Bundesliga.
Ja, Wahnsinn, oder? Aber solche Torpremieren gibt's für Robert Lewandowski, glaube ich, kein einzige mehr. Der hat in seiner Karriere ja schon fast alles erlebt, aber er schraubt munter an seinen eigenen Bestwerten. In 25 Pflichtspielen gegen den BVB aus Dortmund hat er jetzt 26 Tore erzielt. Er hat 38 von 42 Bundesliga-Elfmeter verwandelt und in 200 seiner 364 Bundesligaspiele immer mindestens ein Tor erzielt.
Das können nur Gerd Müller mit 228 Spielen und Klaus Fischer mit 209 Stand jetzt noch überbieten, aber eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis er zumindest Klaus Fischer wahrscheinlich den zweiten Platz abgejagt hat. Wir kommen zur TSG Hoffenheim, die hat durch den 3:2-Sieg gegen Frankfurt jetzt 3 Siege in Folge geholt und 5 der letzten 7 Spiele gewonnen, ohne dass man das so richtig mitgekriegt hat. Wir haben das ja am Freitag schon bei unseren Tipps festgestellt, dass uns das fast so ein bisschen unterm Radar durchgeflogen war, aber dafür hat man sich natürlich ein Geschenk verdient auf Hoffenheimer Seite und sich im Grunde selbst schon beschenkt. Man ist auf Kurs Europacup, hätte ja auch nur keiner so unbedingt vielleicht gedacht. Und auch Taifun Korkut, der hat sich ein Geschenk verdient für den Punkt mit Hertha beim VfB.
So, jetzt aber genug mit den Geschenken und mit Geschenke verteilen. Jetzt muss die Route raus für RB Leipzig, wie wir finden. Du hast das gleich zweimal. Einmal für die Mannschaft. Die dritte Niederlage in Folge ist Vereinsnegativrekord.
Ja, aber auch die Verantwortlichen, die kriegen auch eine Route, denn Trainer feuern kann man machen, wenn die Erfolge nicht stimmen, aber einen Trainer zu entlassen, der die letzten 14 Tage wegen Corona gar nicht zur Mannschaft konnte, nur aus der Quarantäne raus Anweisungen gegeben hat, telefonisch wahrscheinlich, per Skype, keine Ahnung, und keinerlei direkten Einfluss auf Training und Spiel nehmen konnte, das ist jetzt nicht unbedingt die ganz feine Art. Besser ist da schon das Verhalten von Max Eberl nach Gladbachs historischer Demontage, also dieser 0:6-Pleite gegen Freiburg. Bei diesem Spiel, da kam der SC Freiburg als erstes Auswärtsteam der Bundesliga-Historie auf 5 Tore in den ersten 25 Minuten. Gab es, wie gesagt, vorher noch nie. Hier muss Trainer Adi Hütter jetzt aber auf Gladbacher Seite keine Konsequenzen fürchten. Man gehe weiter gemeinsam durch dick und dünn, das hat Max Eberl gesagt. Und dafür gibt es dann auch was von uns in den Stiefel.
Ja, und wenn ihr euch jetzt fragt, warum war bisher von Felix Zweier gar nicht die Rede, dann können wir euch sagen, kleinen Moment Geduld bitte noch, den würdigen wir gleich extra.
Stand jetzt aktuell.
Und zwar gleich, aber erstmal gibt's die Erkenntnis nach Spieltag 14, wir können sie wieder ausrufen, die große Langeweile in der Bundesliga.
Ja, der mutige Angriff von Borussia Dortmund auf die Bundesligaspitze wurde von den Bayern in einem überragenden Spitzenspiel mal wieder gekontert. Allerdings nicht mit einem so gleichgültigen Schulterzucken, wie es das jetzt auch schon die letzten Male so gab. Das haben wir schon oft so gesehen, sondern die Bayern hatten schon Mühe.
Ja, aber sie hatten noch ein bisschen Hilfe von Felix Zweier.
Das sagen zumindest alle, die es mit dem BVB halten.
Ja, muss man sagen, verständlicherweise in der ersten Erregung. Aber wenn man sich diese Szenen nochmal genau anguckt, kann man ihm eigentlich relativ wenig vorwerfen. Da gab es schon Schlimmeres, was er gemacht hat. Kommen wir auch gleich nochmal zu. Vor der strittigen Szene mit Reus und Hernandez im Strafraum, da hatte Haaland ohnehin im Abseits gestanden. Das hätte eh gar nicht irgendwie zählen müssen. Da hätte man eigentlich eher diese Abseitsposition vorher nochmal checken müssen. Und der angebliche Rempler dann von Hernandez, ich fand auch nicht, dass der jetzt so tragisch war und dass er den durchgehen ließ. Irgendwie passte das auch zu Zweiers ja insgesamt recht großzügiger Linie in dem Spiel.
Mhm. Ja, und was sagst du beim Handspiel von Hummels? Das war für viele dann schon auch unglücklich, wenn man es mal gut ausdrücken
kann. Ja, das sah auch schon doof aus, ne, wie er da nach vorne fiel. Aber auch da, finde ich, blieb Zweier relativ wenig Spielraum. Das war nun mal ein klares Handspiel. Arm weg vom Körper, Körperfläche vergrößert, den kann man nur wirklich pfeifen. Aber viel interessanter ist ja eigentlich die Frage, warum darf Zweier eigentlich überhaupt noch solche Spiele pfeifen?
Ja, das ist ein Dauerthema in der Liga. Darüber wundern sich auch die höchsten Liga-Funktionäre. Und zwar seit Jahren. Da geht es nicht um die Verstrickung oder nicht nur um die Verstrickung in den Holzer-Skandal. Da kamen ja noch mehr Kontroversen auf ihn zu. Die Liste ist recht lang. Lucien Favre, Friedhelm Funkel, RB Leipzig, der Hamburger Sportverein, der FC Ingolstadt, Bayer Leverkusen, die Bayern selbst, die jetzt ja offensichtlich Zweier auf seiner Seite hatten, die waren alle schon mal sauer nach Zweiers Entscheidungen. Denkt man zum Beispiel nur, weil wir gerade die Bayern angesprochen haben, an den DFB-Pokalfinale 2018, die Bayern gegen Eintracht Frankfurt, das verloren die Bayern am Ende 1-3 und Zweier hat an seinem Geburtstag damals ihm einen klaren Elfmeter verweigert, der wohl das späte 2-2 bedeutet hätte. Also Zweier zieht Kontroversen schon ein bisschen magisch an. Ich möchte ihn nicht verteidigen, nicht falsch verstehen, aber der BVB hat keinen Grund, ihm da Methode in Bezug auf den BVB nachzusagen. 34 Spiele hat er den BVB gepfiffen. 15 davon gingen mit dem Sieger BVB aus. 10-mal verloren, 10-mal Remis. Und in der letzten Begegnung gab es einen haushohen Sieg, zum Beispiel im Pokal gegen Kiel. Also es hängt ihm halt eben diese 2005er Geschichte mit 300 Euro von Holzer. Das hängt ihm nach. Das sagt sogar Bellingham, der damals 2005 noch in die Windel gemacht hat.
Tja, aber man hält eben trotzdem auch von Seiten des DFB an Zweier fest. Andere schickt man dagegen in Rente, obwohl die deutlich weniger polarisieren, vielleicht sogar für ihre Leistung sogar von unterlegenen Teams mal gelobt wurden. Also man sollte sich beim DFB wirklich mal fragen, wieso Zweier eben nicht nach dem Vorfall, den du eben angesprochen hast, 2005 dauerhaft aus dem Verkehr gezogen wurde. Dass die alte Geschichte bei jeder Gelegenheit wieder hochkochen würde, das war abzusehen. Ist jetzt nicht unbedingt fair. Jeder hat ja auch irgendwo eine zweite Chance verdient, aber es gibt natürlich Konfliktpotenzial, ständig wieder, unnötig.
Und sein Intimfeind Manuel Gräfe als Schiedsrichter-Experte zum Beispiel ja auch beim ZDF, der tut ja auch seinen Teil dazu bei, der haut immer wieder drauf und bringt das immer wieder ins Gespräch. Also dieses Thema wird uns, denke ich, auch noch eine ganze Zeit begleiten. Nehmen wir es mit Galgenhumor, nehmen wir es positiv, denn da ist wenigstens noch ein bisschen Spannung dadurch in der Liga, denn unterm Strich bleibt die Erkenntnis, Dortmund hat die Bayern zum 7. Mal in Folge angegriffen, sich aber zum 7. Mal wieder eine blutige Nase geholt. Sie kommen einfach nicht ran an die Bayern und versuchen am Ende wieder mal die Schuld auf andere abzuschieben. Same procedure as every year.
Top und Flop.
Top des Tages sind Melanie Leupolz und Ann-Kathrin Berger, denn die haben mit dem FC Chelsea den FA Cup in England gewonnen. Pandemiebedingt verschobenes Finale der Saison 2021 vor 40.942 Zuschauern im Wembley Stadion. Da setzten sich die Meisterinnen gegen den FC Arsenal mit 3-0 durch und holten sich nach dem Ligapokal auch den dritten nationalen Titel. Herzlichen Glückwunsch.
Flop des Tages ist das Wetter, denn das sorgt weiter für Absagen im alpinen Skizirkus. Diesmal war es der Wind, der den alpinen Skiläufern in die Parade fuhr in Beaver Creek. Da wurde der Start der zweiten Weltcup-Abfahrt erst 3-mal verschoben. Dann am Ende musste das Rennen doch abgesagt werden.
Stand jetzt aktuell.
Ui, war das gestern Abend ein Formel 1 Grand Prix. Da war richtig was los in Saudi-Arabien. Der WM-Kampf zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton, der ist eskaliert. Vor allem Max Verstappen, der eigentlich ja die Chance hatte, vorzeitig Weltmeister zu werden, der hat sich da nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Er sollte den schnelleren Hamilton auf Anweisung der Rennleitung überholen lassen und ließ ihn regelrecht auffahren. Das war der negative Höhepunkt eines spektakulären, aber zugleich auch ziemlich beschämenden Zweikampfes auf der Strecke, den Hamilton letztlich für sich entschied. vor Verstappen. Hartes Racing, zweier Könner der Extraklasse, vermischte sich da gestern Abend mit Ränkespielen und mehr oder weniger stillen Anklagen und Vorwürfen. Aber nicht nur Verstappen und Hamilton müssen sich dahinter fragen, auch die FIA, denn den Formel-1-Schiedsrichtern vom Weltverband, denen ist dieser Titelkampf komplett entglitten. Sie wollten verhindern, die WM am grünen Tisch zu entscheiden, das kann man verstehen, aber dabei haben sie komplett ihre Linie verloren. Wird Mercedes hart bestraft, folgt dann meist auf dem Fuße auch die Konzessionsentscheidung gegen Red Bull und umgekehrt. Und trotzdem fühlen sich am Ende alle Seiten ständig benachteiligt. Und das führt zu solchen Situationen wie gestern. Irgendwann machen die Protagonisten nämlich einfach, was sie wollen. Und es artet, im Fußball würde man sagen, in eine wilde Treterei aus. Mit der Folge, dass am Ende mehr bestraft als Rennen gefahren wird. Das hatte Max Verstappen dann auch gestern Abend zu Recht kritisiert, den Nagel auf den Kopf getroffen. Am Ende gewinnt also Hamilton vor Verstappen, dessen nachträgliche 10-Sekunden-Strafe sich nicht weiter ausgewirkt hat. Und damit gehen beide Kontrahenten nun punktgleich ins Saisonfinale in Abu Dhabi. Noch liegt Verstappen vorne, weil er ein Rennen mehr gewonnen hat. Bleiben beide in Abu Dhabi ohne Punkte, dann wäre Verstappen Weltmeister. Was das im negativen Fall bedeutet für das Finalrennen nächste Woche, ist klar. Einer der beiden wird auf jeden Fall in wenigen Tagen Weltmeister sein. Es wäre schön, wenn beide die Saison dann auch als gute Sportsmänner beenden könnten.
Heute in der Sportgeschichte.
Konkurrenzkampf mit Lewis Hamilton. Ja gut, bis aufs Blut ging es ja zum Glück nicht, aber heute jährt sich eine der brutalsten Stunden der olympischen Geschichte zum 66. Mal und wir erinnern da an eine ziemlich blutige Auseinandersetzung, die als Blutspiel von Melbourne in die Geschichte eingegangen ist.
Ja, schon ein krasser Name. Das Wasserballfinale der Olympischen Spiele 1956 zwischen der UdSSR und Ungarn. Fäuste fliegen, Blut strömt. Der Hass regiert, so ist es in zeitgenössischen Publikationen zu lesen. Der olympische Pool soll sich sogar blutrot gefärbt haben.
Boah. Also da hat man mittlerweile herausgefunden, das ist wohl eine Legende, aber alles andere stimmt. Hass war da, Fäuste flogen, Blut floss auch tatsächlich. Es ging wirklich hoch her zwischen diesen beiden Teams. Das hatte aber nicht nur sportliche Gründe, lag nicht nur an der Rivalität um Gold.
Nee, die politisch aufgeheizte Lage tat damals ihr Übriges. Nur 3 Wochen vorher hatten sowjetische Truppen den Aufstand in Budapest blutig niedergeschlagen und die zu diesem Zeitpunkt bereits abgereisten ungarischen Sportler bangten um ihre Familien, schlichtweg um ihre Existenzen.
Und die Stimmung im Pool, die schwappte dann über auf die 5500 Zuschauer. Das waren mehrheitlich ungarischstämmige Australier und die feuerten natürlich die Ungarn an, wollten bei diesem Stellvertreterkrieg im Pool, nichts anderes war es, ja dann auch Rache sehen.
Ja, und die Ungarn hatten sich eine miese, aber effektive Taktik zurechtgelegt. Sie wollten die UdSSR mit Beleidigungen aus dem Konzept bringen und das gelang auch. Die Sowjets fingen an zu prügeln. Erwin Zardos Augenbraue platzte und das Bild seines blutüberströmten Gesichts ging in die Sportgeschichte ein.
Das Spiel wurde eine Minute vor Schluss dann abgebrochen, die Uhr runterlaufen zu lassen. Das wäre einfach unverantwortlich gewesen in der Situation, aber die Ungarn, die hatten schon haushoch geführt, gewannen mit 4-0 und holten dann auch Gold.
Und die schönste Geschichte zum Spiel ist diese. Erwin Zardor, der Mann mit der blutigen Brust, wanderte im Anschluss in die USA aus und trainierte dort Jahre später den jugendlichen Marc Spitz.
Der wurde dann zum besten Schwimmer der Welt und lieh seine Stimme später als Erzähler 2006 dem Dokudrama Freedom's Fury, der Zorn der Freiheit von Quentin Tarantino. Und in diesem Film, da geht's genau um unseren heutigen Jahrgastag, nämlich um das Blutspiel von Melbourne.
Stand jetzt aktuell.
Jetzt kommen wir von blutigen Auseinandersetzungen zu Wahlen und Männern in Nadelstreifen. Nicht gleich einschlafen, das ist vielleicht dann doch mal ganz interessant auch für euch. Der DOSB hat nämlich einen neuen Präsidenten. Am Samstag wurde Thomas Weigert auf der Mitgliederversammlung in Weimar ins Amt gewählt mit klarer Mehrheit von 361 der 417 gültigen Stimmen.
Ja, folgt auf den umstrittenen Alfons Hörmann, der nach der Briefaffäre um ihn nicht mehr angetreten war. Thomas Weigert ist zunächst für ein Jahr gewählt worden. Bei der Mitgliederversammlung 2022 soll dann die Wahl auf 4 Jahre erfolgen. Über Weigert wissen wir, er ist 60 Jahre, er ist Anwalt, war Tischtennis-Weltverbandschef, aber welche Kultur wird Weigert beim DOSB prägen? Was muss er da anpacken?
Also er wird zwar wohl einen Anzug tragen, hat er gesagt, er will aber Trikot denken. Das hat er nach der Wahl nochmal herausgestellt. Er möchte kein der basisentrückter Sportfunktionär sein. Er will den Sport in Deutschland einen und dieses verlorene Vertrauen in die DOSB auch wiederherstellen. Und an erster Stelle steht dabei eben die Aufarbeitung dieser Briefaffäre und die Aufarbeitung der Vorwürfe gegen seinen Vorgänger Hörmann. Dem wurde ja unter anderem vorgeworfen, im DOSB ja eine Kultur der Angst implementiert zu haben, dass keiner irgendwas sagen durfte gegen ihn. Und Weigert, der muss jetzt da eben für Entspannung sorgen und muss auch Weichen für die Zukunft stellen. Also die Leistungssportreform, die Stärkung des Breitensports, die Verbesserung der Beziehungen ins politische Berlin und auch zum IOC, das sind so seine Herausforderungen. Da hat er eine ganze Menge zu tun.
Ja, unterstützt wird er dabei von einigen Vizepräsidentinnen und ja, auch da wurde komplett durchgetauscht. Bahnrad-Olympiasiegerin Miriam Wädle ist mit dabei, die 12-malige Paralympicsiegerin Verena Bentele, um nur zwei der Sportlerinnen zu nennen, die da noch an der Seite stehen. Also wie wird denn die Aufarbeitung dieser Vergangenheit, die du gerade ja auch schon angesprochen hast, erfolgen?
Ja, also Weigert hat angekündigt, es ist klar, dass bestimmte Dinge aufgeklärt werden müssen. Gemeint sind damit eben diese Vorwürfe rund um diese Briefaffäre, die da im Raum stehen und diese Kultur der Angst. Und er hat gesagt, da soll sich ein externer Jurist mit beschäftigen. Wer das genau machen wird, das soll noch bestimmt werden. Aber das wird auf jeden Fall nach außen gegeben.
Ja, und was ist mit Alfons Hörmann?
Ja, der war nicht da in Weimar. Der erholt sich gerade von einer Corona-Infektion, aber hat sich in der Allgäuer Zeitung zu Wort gemeldet. Kritik natürlich geäußert. Er sei das Opfer einer Intrige, hat er gesagt. Es liegen uns umfangreiche Hinweise und Belege dafür vor, dass es sich um einen ganz gezielten Umsturz an der gesamten Spitze des DOSB handelte. Das hat Hörmann da der Allgäuer Zeitung gesagt. Und Weigert will mit ihm jetzt Kontakt aufnehmen, um das alles mal direkt zu besprechen.
Und wie steht Weigert zu einem Boykott der Olympischen Winterspiele? Steht ja auch im Raum.
Ja, da wird die Stimmung in diese Richtung ja auch immer lauter bzw. immer größer. Aber er sprach sich dann klar gegen einen möglichen Boykott aus, hat gesagt, Boykott bringt nichts, wir außerdem unfair gegenüber den Athletinnen, die sich so lange vorbereitet haben. Der DOSB werde sich, so Weigert, in Peking dann im Rahmen unserer Möglichkeiten entsprechend positionieren.
Okay, Funktionärssprache. Wir ja. Kennen das, das haben wir schon häufiger gehört. Offenbar kein Steve Simon, der Mann.
Nee, stimmt. Zumal Weigert selbst China wegen seiner Vergangenheit im Tischtennis eigentlich auch gut kennt und er auch klar gesagt hat, in Richtung Menschenrechtsfrage vor Ort, da hat sich nichts verbessert. Also von daher die Erklärung dann auch nicht so ganz zufriedenstellend.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Zufriedenstellend dagegen das, was die Handball-WM der Frauen aus deutscher Sicht gerade bietet. Deutsche Team steht nach zwei deutlichen Siegen bereits vorzeitig in der Hauptrunde und spielt heute im dritten und letzten Gruppenspiel gegen Ungarn. Da geht's um den Gruppensieg.
Ja, und die Ungarinnen, die sind sehr, sehr stark. Das macht die Partie zum ersten richtigen Gradmesser für die junge deutsche Mannschaft. Los geht's heute 20:30.
Außerdem duellieren sich in der Premier League noch Everton und der FC Arsenal. Und gestern hat ja tatsächlich Ralf Rangnick mit United sein Debüt gewonnen, 1:0 gegen Crystal Palace.
Und in der Basketball-Bundesliga kommt es zum Duell des FC Bayern München, der Baskets, gegen die MLP Academics aus Heidelberg.
Darüber informieren euch die Kollegen vom Sportradio Deutschland. Alle 15 Minuten mit frischen News und vielen Experten sind sie für euch am Start im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Und ab 7.07 Uhr sind wir dann wieder für euch da mit frischen Themen und die könnt ihr dann im Büro, in der Konferenz, in der Videokonferenz, wo auch immer diskutieren. Ein Grundwissen habt ihr dann von uns, klickt uns an im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
Und da gibt's Sport für die Ohren rund um die Uhr für euch, klickt euch durch. Bis morgen, Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.